Es geht heute um ein Thema, das schlussendlich die ganze Bibel ausfüllt. Es ist unmöglich, dieses Thema überzubetonen. Und ich denke, es ist gerechtfertigt, an einem Tag, von dem die Welt sagt, es ist jetzt Ostern, dass wir uns speziell daran erinnern. Wie schön, dass wir jeden Tag, jeden Sonntag die Auferstehung unseres Herrn feiern dürfen, uns ihrer Bedeutung bewusst sein dürfen. Ja, die Bibel ist ja die Offenbarung Gottes. Die Bibel zeigt uns in einer ganz gewaltigen Klarheit, wie Gott ist, wie sein Wesen ist, wie sein Charakter ist. Ich habe kürzlich eine Kurzpredigt gesehen, die hat mich sehr traurig gemacht, weil ich kenne den Bruder nicht näher. Ich glaube, er ist ein sehr eifriger Diener Jesu Christi. Aber er hat einen Vers genommen, völlig aus dem Zusammenhang und ihm eine Bedeutung gegeben, die einfach völlig nicht das ist, was das Wort Gottes sagt. Und zwar dieser bekannte Vers aus 1. Korinther 13. Wir sehen jetzt aber wie durch einen Spiegel, noch nicht klar. Und dann hat er tatsächlich ein Bild gebraucht, eine Kirche, eine Kapelle im Nebel, man sieht nur von weitem ganz unscharf die Umrisse und so weiter. Und sagt, so ist unser Leben jetzt. Wir sehen noch nicht klar. Wir sehen nur gerade so ungefähr die Richtung. Es ist grundfalsch, es tut mir leid, es ist grundfalsch, weil er hat nicht verstanden, um was es in diesem Vers geht, was Paulus meint, warum wir noch nicht klar sehen. Weil das Vollkommene noch nicht da war zur Zeit des Paulus. Aber wir haben dieses Wort, diese Bibel, die in einer unerhörten Schärfe und Klarheit uns Gott offenbart. Gott und sein Wesen, seinen Charakter in einer unerhörten Schärfe und Klarheit den Heilsplan offenbart. Dieses Wort von Paulus hat doch nichts damit zu tun, dass noch alles verschwommen und unklar ist. Und die Bibel zeigt uns auch auf, wie überaus groß, wie unfassbar, wie wunderbar die Werke Gottes sind. Nicht nur sein Charakter, sein Wesen, aber sie offenbart uns in eine Klarheit, die nicht zu verbessern ist, die Werke Gottes. Sie erklärt uns die Werke Gottes. Und denken wir nur an die Psalmen. Gerade die Psalmen sprechen ja immer wieder von dieser unbeschreiblichen Erhabenheit und Größe des Werkes Gottes. Und auch gerade in den Psalmen wird so deutlich, dass damit nicht nur in Anführungsstrichen seine Schöpfung gemeint ist. Wenn wir von den Werken Gottes lesen, das ist ein Thema, aber bei weitem ist nicht nur die Schöpfung, die wir sehen, gemeint. Nein, sondern alles. Alles, was Gott je getan hat. Alles, was Gott tut und was er tun wird. All das ist groß und unfassbar und herrlich und voller Weisheit, liebevoll und vollkommen, aber auch heilig und gerecht. Alles, was Gott tut, ist so. Alles. Vielleicht nur zwei, drei Stellen. Wir könnten den ganzen Tag verbringen mit Stellen lesen über die Werke Gottes in seinem Wort. Psalm 86, lese ich Verse 8 bis 10. Psalm 86, Vers 8 bis 10. Dir, Herr, ist keiner gleich unter den Göttern, und nichts gleicht deinen Werken. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr, und deinem Namen Ehre geben. Denn du bist groß und tust Wunder. Du bist Gott, du allein. Psalm 92, Vers 6, zwei Seiten weiter. Herr, wie sind deine Werke so groß, deine Gedanken so tief? Und noch eine Stelle möchte ich lesen aus dem Predigerbuch. Prediger 8, Vers 17, ich lese aus dem Zusammenhang schon Vers 16 mit. Prediger 8, Vers 16 und 17, von diesem Mann, von Salomo. Keiner war je auch nur annähernd weiser als dieser Mann. Als ich mein Herz darauf richtete, die Weisheit zu erlernen, und das geschäftige Treiben zu betrachten, das sich auf Erden abspielt, so dass einer seinen Augen weder bei Tag noch bei Nacht Schlaf gönnt. Da sah ich an dem ganzen Werk Gottes, dass der Mensch das Werk nicht ergründen kann, das geschieht unter der Sonne. Obwohl der Mensch sich Mühe gibt, es zu erforschen, so kann er es nicht ergründen. Und wenn auch der Weise behauptet, er verstehe es, so kann er es dennoch nicht ergründen. Wir wissen um die Traurigkeit dieses Mannes, Salomo. Wir wissen um sein Ende. Wir wissen, dass er wirklich alles ausprobiert hat, erforscht hat, auch an den Werken Gottes, und das nur unter der Sonne. Und tatsächlich, er schreibt nie über das Werk Gottes über der Sonne. Er war so auf das Irdische beschränkt. Aber in seiner ganzen Weisheit muss er sagen, selbst das unter der Sonne, die sichtbare Welt, das sichtbare Werk Gottes. Kein Mensch hat nur den Hauch einer Chance, es wirklich zu ergründen. Und jetzt haben wir heute das Wort Gottes, das Vollkommene in den Händen. Und wir dürfen in einer stechenden Klarheit das Wesen Gottes erkennen daraus. Wenn wir es denn suchen, wenn wir es denn studieren, wenn es denn die Speise unserer Seele ist, Tag für Tag, in einer unbeschreiblichen Klarheit dürfen wir unseren Herrn und Heiland kennenlernen durch dieses Wort. Aber in all den unzähligen Werken Gottes, in all diesen Werken, die niemand fassen kann und zusammenfassen kann, da gibt es dieses eine Werk. Dieses eine Werk. Übrigens, nicht nur das Alte Testament, auch das Neue Testament, erst recht das Neue Testament, ist voll der Werke Gottes. Nur ganz am Rand, dieser erstaunliche Vers, der allerletzte Vers im Johannesevangelium. Johannes 21, Vers 25. über die Werke Gottes, über die Werke des Gottes Jesus Christus auf dieser Erde, sagt der Apostel Johannes als Abschluss seines Evangeliums. Es sind aber noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Und wenn sie eines nach dem anderen beschrieben würden, so glaube ich, die Welt würde die Bücher gar nicht fassen, die zu schreiben wären. Amen. Können wir uns das vorstellen? Das ist nicht übertrieben, menschliche Übertreibung, denn es ist Gottes Wort. Wenn alles in Bücher geschrieben würde, was Jesus getan hat, könnte die Welt diese Bücher nicht fassen. Und in all diesen Werken, da gibt es eben dieses eine Werk, größer und unfassbarer und vollkommener und allumfassender als alle anderen. Was ist das wohl? Was ist das wohl, dieses Werk? Die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus? Nein. Es ist zwar eng damit verbunden, aber es ist viel mehr das Sterben unseres Herrn. Der Tod Gottes, nämlich seines Messias, Jesus Christus. Das ist dieses eine Werk. Die Auferstehung, so überwältigend und herrlich, wie sie ist. Sie ist nur die logische Folge, die gewaltige Frucht dieses eine Werkes Gottes. Es ist dieses Werk, eben der Tod unseres Herrn, welches von den Gläubigen, von uns, immer und immer wieder und ununterbrochen verkündet werden muss. Und zwar solange, wie wir noch von ihm getrennt sind, bis er kommt. Bis er kommt. Wir kennen diesen Auftrag ja sehr gut. Es gibt ja keinen Bibelabschnitt, der auch nur annähernd so oft laut vorgelesen wird unter uns. Und wir wollen es auch heute wieder tun. 1. Korinther 11. Vers 24 bis 26. Nehmt, esst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahl, indem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr ihn trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wisst ihr, kaum ein Thema in der Bibel, das so vielfältig geschildert und bildhaft dargestellt wird, weil es eben von allerhöchster Wichtigkeit ist. Der Tod unseres Herrn. Denken wir an all die Bilder im Alten Testament. Denken wir an das Volumen, das die Seiten der Bibel füllt. Mit Ereignissen, mit bildhaften Ereignissen. An die Bilder, die das Volk praktizieren musste. Denken wir an all die Tötungen von Tieren. Millionen und Millionen und Millionen von Tieren. Was haben sie verkündet? Den Tod unseres Herrn. Und kaum ist dieses schreckliche Ereignis passiert, dort im Garten Gottes, wo Adam und Eva sich gewendet haben, weggewendet von Gott, gegen ihn sich plötzlich gestellt haben. Kaum ist diese Katastrophe aller Katastrophen passiert. Gott hat ihnen gesagt, wenn ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und es gibt einen Grund, warum sie nicht sofort vertilgt wurden. Sofort vertilgt wurden. Eigentlich gegen das Wort Gottes. Gott musste einen Weg finden, weil er sie liebte. Weil er bereits einen Heilsplan hatte. Aber er musste einen Weg finden, damit diese Menschen noch auf seiner Erde leben bleiben konnten für eine begrenzte Zeit. Es musste sofort ein Tier sterben, mehrere wahrscheinlich, weil er hat sie von oben bis unten mit Fell eingekleidet. Das brauchte einiges an Fellmaterial. Von Tieren. Was haben sie getan? Pflanzenblätter genommen und gemeint, das genüge vor Gott. Nein, Blut musste fließen. Wegen der Sünde. Wegen der Sünde. Und das ist seither kein bisschen anders. Blut muss fließen wegen der Sünde. Der Sündelohn ist der Tod. Das ist heute genau gleich. Was sind die Auswirkungen des Sterbens des Herrn Jesus? Was hat sein Tod bewirkt? Die Zeit einer Predigt ist viel zu kurz dazu, viel zu kurz. Und ich kann euch sagen, die Ewigkeit wird nicht ausreichen, um alles aufzuzählen und zu begreifen. Aber lasst uns wenigstens über einen Punkt nachdenken. Meist ist ja der erste Gedanke, und das ist auch sehr richtig, durch seinen Tod wurde ich errettet. Durch seinen Tod darf ich ewiges Leben haben. Aber eine andere, viel zu wenig bedachte geistliche Wahrheit wollen wir betrachten. Und vielleicht scheint es euch, dass wir an einem ganz komischen Ende damit anfangen. Wir wollen diese bekannte Stelle lesen im 2. Petrus 3. Zweiten Petrus 3. Vers 3 und die folgenden. Wisst ihr, sie sind heute da, diese Spötter, die hier beschrieben werden. Sie sind da, die Christen, die keinen wiederkommenden Herrn Jesus wollen. Und zwar, damit sie nach ihren eigenen Lüsten wandeln können. Und deshalb fragen sie so spöttisch: Ja, was ist denn nun aus seiner Verheißung geworden, dass er wiederkommen werde? Schaut doch, 2000 Jahre. Diese Menschen verstehen eine wichtige Auswirkung des Todes des Herrn nicht. Und mein Anliegen ist, dass wir das heute sehr gut verstehen. Diese eine so wichtige Auswirkung des Sterbens unseres Herrn. Ich lese Vers 8 und 9 noch in diesem Kapitel. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und eigentlich müssen wir noch weiterlesen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen. Es werden Inserate geschalten, kurz bevor er kommt, damit es alle wissen. Nein, wie ein Dieb in der Nacht. Zum Moment, wo niemand es denken würde. Ja, das... Nein, die Gemeinde geht doch in die... muss doch in die Trübsal, da muss doch noch das und das und das passieren. Und der muss doch, wir müssen doch wissen, wer der Antichrist ist und so weiter. Nein. Sie werden alle betrogen sein, die so denken. Jeden Moment, wie ein Dieb in der Nacht, wird er kommen, um die Seinen zu rauben aus dem Fürsten dieser Welt. Er hat seine Verheißung nicht vergessen. Der einzige Grund ist, weil Gott langmütig ist gegen uns, gegen uns. Gott hat den Menschen Zeit gegeben. Zeit gegeben. Wisst ihr, das ist eines der großen Geschenke Gottes an den Menschen. Allerdings nicht für jeden gleich viel, das wissen wir. Aber er hat allen Menschen Zeit gegeben. Zeit wozu? Oder warum Zeit gegeben? Wegen Vers 10 hier. Weil sein Gericht so schrecklich und vernichtend sein wird. Darum ist dir und mir Zeit gegeben. Dass sein Gericht derart schrecklich sein wird, Das liegt einerseits im Wesen der Sünde und andererseits im Wesen Gottes begründet. Lesen wir Psalm 97, Vers 2. Wir könnten viele ähnliche Verse lesen, nur stellvertretend hier Psalm 97, Vers 2. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Eine der wichtigsten Eigenschaften Gottes in seinem Wesen, in seinem Charakter, lesen wir hier. Es ist Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Diese Eigenschaft, das sagt uns diese Stelle, ist das Fundament unter seinem Thron. Das Fundament des Thrones Gottes ist Gerechtigkeit. Und seine Gerechtigkeit ist gegründet in seiner Heiligkeit. Diese zwei Dinge sind nicht zu trennen voneinander. Das wird so deutlich sichtbar im Alten Testament, unter dem Gesetz. Diese sofortige Bestrafung für böse Taten, Ungehorsam, und die Belohnung für gute Taten, das fußt alles auf dem Fundament des Thrones Gottes, auf Gerechtigkeit. Wenn wir 5. Mose 28 jetzt lesen würden. Bei Gehorsam hat Gott seinem Volk Segen in Fülle gegeben. Segen in Fülle. Langes Leben. Frieden mit den umgebenden Völkern. Reichtum, Wohlstand, Gesundheit. Die Frauen haben ihre Kinder nicht verloren. Selbst das Vieh hat keine Fehlgeburten gehabt. Gott hat alles geschaffen, das ist ein wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang. Gott hat alles geschaffen, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Was ist der Sinn des Werkes Gottes? Warum wirkt Gott? Warum schafft Gott? Warum erschafft Gott? Alles, um seine Herrlichkeit zu zeigen. In allem, was er schafft, wird seine Herrlichkeit sichtbar. Es gibt nichts, was Gott erschafft, und es würde nicht seine Herrlichkeit ausstrahlen mit aller Kraft und Stärke. Aber auch soll all das Erschaffene wiederum Gott verherrlichen und seine Herrlichkeit vergrößern, multiplizieren. Das ist das göttliche Prinzip. Auch der Mensch wurde genau dazu erschaffen, als Krone der Schöpfung. Das ist, so funktioniert Gottes Wesen. Das ist das Recht bei ihm. Das entspricht seiner Gerechtigkeit, dass er alles schafft, um seine Herrlichkeit zu zeigen und dass alles Erschaffene dazu erschaffen ist, um ihn noch mehr zu verherrlichen. Das ist das Gesetz bei Gott. Das ist sein Recht. Das ist das, was seiner Gerechtigkeit entspricht. Aber anstatt Gott zu verherrlichen, ist jeder Mensch, was sind wir? Durch und durch sündig. Was heißt sündig? Gegen Gott. Gegen Gott. Das Wesen, die Natur des Menschen ist nichts anderes als Sünde. Gegen Gott. Warum? Es ist die Natur der Schlange. Es ist die Natur der Schlange. Und Römer 3 sagt uns, und jeder verfehlt die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Die dem Recht Gottes entspricht. Der Gerechtigkeit Gottes entspricht. Das trifft zu für jeden Adam, für den ersten Menschen, von Gott erschaffen und gegen ihn rebelliert. Aber es ist so ganz anders beim zweiten Adam. So total anders beim zweiten Adam, beim Menschen Jesus Christus. Dieser Mensch hat alles getan, um Gott zu verherrlichen. Oder anders ausgedrückt, alles, was dieser zweite Adam, der Mensch Jesus Christus, getan hat, hat Gott verherrlicht. Alles, was er getan hat. Ganz besonders hat er durch seinen Tod am Kreuz Gott verherrlicht. Schlagen wir vielleicht kurz Johannes 12, 28 auf. Johannes 12 ist so ein wichtiges Kapitel in der Bibel. Johannes 12, 28. Ich lese vielleicht Vers 27 noch mit. Vers 27, ein ganz außergewöhnlicher Vers. Ich kenne keinen Vers, der so ähnlich ist. In der Tiefe der menschlichen Verzweiflung der Seele des Herrn Jesus aus dieser Tiefe sich ausdrückt. Aus der Tiefe der Seele des Herrn Jesus hören wir hier, was er sagt. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Das sagt Gott. Der Messias, Jesus Christus. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser Stunde. Ich weiß nicht, wie man in der Schlachterübersetzung darauf gekommen ist, dieses Wort sozo, das so eindeutig ums Retten geht, mit einfach nur helfen zu übersetzen. Es ist ein Unrecht, es tut mir leid. Es heißt hier nicht, hilf mir. Es heißt, rette mich aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme aus dem Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Das war die Antwort des Vaters aus dem Himmel. Damit sagt er, ich habe ihn verherrlicht. Durch das Leben, durch das Wirken des Sohnes Jesus Christus, dieses zweiten Menschen, hat er in allem den Namen Gottes verherrlicht. Und die größte Verherrlichung steht noch aus in diesem Moment. Ich werde ihn wiederum verherrlichen. Dadurch, dass der Sohn Gottes den Gehorsamsweg geht bis zum Tod am Kreuz und diesen Tod stirbt, hat er Gott in einem Maß verherrlicht. Ich hoffe, dass wir einen Hauch davon noch merken, warum, dass er ihn in der Art verherrlicht hat. Weil Gott in einem für uns Menschen aus unserem Blick in einem unbeschreiblichen Dilemma war. Denn Gott ist vollkommen gerecht. Was bedeutet das? Er muss alles Böse richten. Jedes Unrecht, das jemals jemandem zugefügt wurde und noch zugeführt wird, jedes Unrecht ruft nach Gerechtigkeit. Denken wir an all das Unrecht, das wir Menschen Gott schon zugefügt haben, das tagtäglich gegen ihn verübt wird. Gehen wir doch mit offenen Augen durch die Welt. Da gibt es ein Thema, das erschüttert mich immer und immer wieder zutiefst. Wenn ich denke, was für eine Generation heute heranwächst. Wie die Kinder heute aufwachsen. Wie sie ungebremst in ihrer innewohnenden Bosheit total bestärkt werden. Sünde und Bosheit heißt gegen Gott. Wie sie in ihrem Gegengottsein total bestärkt werden, anstatt gebremst zu werden. Was das Ziel der Erziehung ist. Diese innere Verwahrlosung durch die heutige moderne Pseudo-Erziehung. Das ist ein unbeschreibliches Unrecht vor Gott. Wenn ich Kinder bei uns beobachte, man kann sich keinen Zentimeter mehr freuen an diesen Kindern. Es wäre das Natürlichste der Welt, sich zu freuen. Ich freue mich, ich liebe Kinder. Aber ich bin zutiefst traurig, wenn ich gewisse Kinder sehe. Es sind kleine, es tut mir leid, Satane. Kleine Satane. Gott wird all dieses Unrecht ans Licht ziehen und ins Gericht bringen. Warum? Die Kinder gehören Gott. Sie gehören Gott. Jedes von ihnen hat einen Engel im Himmel. Matthäus. Die Kinder gehören nicht den Eltern. Unser kleiner Chan, der süßeste kleine Junge, den es gibt, genauso wie Boas. Sie gehören nicht den Eltern. Es tut mir leid, Melanie und Andreas. Boas gehört nicht euch. Er ist euch nur anvertraut von Gott. Und das ist eine Riesenverantwortung. Und wir werden alle als Eltern vor Gott stehen und dieser Verantwortung Rechenschaft geben. Stellt euch das Unrecht vor. Ich rede auch von den Weltmenschen. Sie werden verantworten, dass ihre Kinder noch die größeren Satane als sie selber waren. Das Gegenteil von Gerechtigkeit ist ganz einfach. Es ist Ungerechtigkeit. Das gleiche Wort für Sünde. Oder noch ein drittes Wort, das die Bibel immer wieder braucht, das genau das gleiche bedeutet. Gesetzlosigkeit. Das ist das Gegenteil der Gerechtigkeit. Vom Teufel wird gesagt, dass er der Feind aller Gerechtigkeit ist. Apostelgeschichte 13, Vers 10. Auch das menschliche Zusammenleben, es wäre undenkbar, es wäre furchtbar, wenn es nicht ein Minimum an Gerechtigkeit gäbe. ein Gesetz, eine Staatsgewalt, die Unrecht richtet, gemäß dem Gesetz, und zwar ohne Ansehen der Person. Wenn nicht ein Minimum davon gewährleistet ist, dann ist das menschliche Leben unmöglich. Wie wäre das Leben? Stellt euch vor, wenn Diebstahl, Betrug, Mord keinerlei Konsequenzen hätte. Niemand würde zur Rechenschaft gezogen. Wir kommen nach Hause heute und jemand anders wohnt in unserem Haus. Keine Konsequenz. Es muss ein Minimum an Gerechtigkeit geben im menschlichen Zusammenleben. Und nun offenbart uns das Wort Gottes diese gewaltige Wahrheit, dass das Fundament des Thrones Gottes Gerechtigkeit ist. Ohne ein Fundament gäbe es keinen Thron Gottes. Der Thron steht auf dem Fundament. Und dieses Fundament ist Gerechtigkeit. Und zwar eine Gerechtigkeit, die jedes Unrecht, jede Sünde sieht und zur Rechenschaft zieht. Nicht so wie unser Empfinden für Gerechtigkeit, wo wir so rasch ein Auge schließen, beide Augen schließen, einfach übergehen. Nein. Denken wir daran, wie ist denn Gott mit der Ungerechtigkeit, mit der Sünde des Menschen im Alten Testament umgegangen? Wie ist Gott dort mit der Ungerechtigkeit umgegangen? Es gab Phasen, da war Gott sich gereuig, dass er nach dieser Rebellion des Menschen gegen ihn die Schöpfung und den Menschen nicht radikal und sofort vernichtet hatte. Das Wort sagt es. Es gereute ihn. Wie ist Gott umgegangen mit dieser Tatsache? Gerechtigkeit, Heiligkeit ist sein Thron. Und er muss umgehen mit dieser gefallenen Menschheit. Eben nehmen wir wieder ganz zu Beginn der Bibel das Beispiel von Adam und Eva, wie er sie bekleidet hat, wie Tiere starben, wie Blut vergossen wurde. Denken wir dann an Noah und an die Flut. Gott konnte es nicht mehr durchgehen lassen. Die Verdorbenheit der Menschen. Wie erstens so stark, wie sie sich vermehrt hatten. Sie hatten sich stark vermehrt. Das war nicht das Problem. Aber damit hat sich die Sünde explosionsartig vermehrt. Die sexuellen Ausschweifungen, Sünden und die Gewalttat nahm gewaltig überhand. Christus sagt, kurz bevor er kommt, wird es wieder so sein. Genau so ist es heute. Genau so ist es heute. Diese drei Punkte. Massive Vermehrung der Menschheit. Grenzenlose Unreinheit, Sünden auf dem sexuellen Gebiet und Gewalt, Mord, 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 unschuldiges Blut wird vergossen wie nie zuvor. Und dann kam die Flut und 8 Menschen wurden gerettet. Warum? Weil sie in der Arche waren, damit in Christus waren. Und die Flut bedeckte die Erde. Der Tod, das Gericht Gottes bedeckte die Erde. Aber die Arche ging unversehrt hindurch, durch dieses Gericht. Und so hat Gott neu angefangen mit Noah und seinen Nachkommen. Aber er hat einen Bund gemacht mit ihnen. den ersten Bund. Er hat ihn nicht mit seinem Volk gemacht, das gab es damals noch gar nicht. Er hat ihn mit den Nationen gemacht, mit Noah. Und dieser Bund hatte eine Bedingung. Er hatte eine Bedingung. Wer unschuldiges Blut vergießt, dessen Blut muss vergossen werden. Sonst ist der Erdboden verflucht. Das war der Inhalt, der eigentliche Inhalt des Bundes mit Noah. Nebst dem, dass sich Gott verpflichtet hat, nie mehr ein solches Gericht zu bringen. Das nächste wird das Feuergericht sein. Denken wir an Ägypten. Denken wir an das Unrecht, das dieser Pharao getan hat. Hunderte, Tausende von kleinen Jungen umgebracht. Es blieb ungesühnt, scheinbar. Das Blut dieser kleinen Kinder floss in den Boden. Es blieb ungesühnt, scheinbar. Aber das geht nicht lange im Alten Testament. Und Gott hat die Plagen gebracht über dieses Land Ägypten. Bis hin zum Höhepunkt der Plagen. Als der Todesengel kam, und Gerechtigkeit schaffte dafür, dass alle Erstgeburt der Israeliten umgebracht wurde. Und wisst ihr, die Israeliten waren nicht Engel. Sie haben wild drauf losgesündigt gegen Gott in Ägypten. Darum waren sie mit betroffen bei diesem Gericht. Da wurde das Passalam gestiftet. Und es musste ja ganz gebraten werden. Es durfte nicht einfach im Wasser gekocht werden. Ganz gebraten werden. Die Hitze im Feuer ist um Vielfaches höher als in kochendem Wasser. Darum hat der Herr Jesus gesagt am Kreuz: Mich dürstet. Mich dürstet. Durch und durch musste es gebraten werden. Und es durfte nichts davon übrig bleiben. Und das Blut musste an die Türpfosten gestrichen werden. Und dann kam er. Wer kam denn? Irgendein Engel? Nein. Unser Herr Jesus Christus persönlich. Der Herr ging durch die Straßen Ägyptens. Und wenn er das Blut sah an den Türrahmen, ging er vorüber. Hier ist Blut geflossen. Gerechtigkeit wurde geübt. Und er ging weiter. Was für ein Herr, was für ein Herr. Der Tod des Herrn Jesus hat dem Vater Zeit gegeben. Zeit gegeben. Uns Menschen überhaupt retten zu können. Weil seit Adam müssen alle Menschen sterben. Und eben eigentlich sofort. Kaum ist ein Kind im Zustand, wo es Verantwortung trägt für seine Sünde, müsste es sterben. Der Tod des Herrn Jesus hat dem Vater Zeit gegeben, die Menschen zu retten. Aber Gottes Gerechtigkeit wird über jede Sünde den Tod bringen. Und jetzt kommen wir zu einer anderen Seite Gottes, in seinem Wesen, in seinem Charakter. Gott besteht nicht nur aus Gerechtigkeit und Heiligkeit. Sein Wesen ist Liebe. Liebe. Und damit alles, was damit zusammenhängt. Gnade. Ein tiefes Erbarmen. Das Wesen Gottes. Der Prophet Jesaja sagt, die Gnade des Herrn, Jeremia, Entschuldigung, die Gnade des Herrn ist es, dass wir nicht längst von ihm vernichtet sind. Die Gnade des Herrn, der haben wir das zu verdanken. Wie kann der heilige und gerechte Gott nun diese Seite seines Wesens dem Menschen zeigen? Wie? Übrigens hat der Herr Jesus, als er auf der Erde war, mit allem, was er getan hat, hat er die verschiedenen Seiten des Charakters seines Vaters uns offenbart. Mit allem, was er getan hat. Es zeigt uns alles eine Seite Gottes. Darum dieses klare Bild, das wir heute haben dürfen. Aber diese zwei Hauptwesenszüge Gottes, Gerechtigkeit und Liebe. Wie kann Gott, dessen Fundament Gerechtigkeit ist, der auch bei der kleinsten Ungerechtigkeit nicht einfach ein Auge zudrücken wird, wie kann er seine Liebe den Menschen erweisen, schenken, zugänglich machen? Stell dir vor, wir kennen einen Richter am Obergericht. Wir kennen ihn persönlich. Und wir kennen auch seine Frau. Und diese Frau passiert ein schweres Verkehrsdelikt. Eines, das mit Gefängnis bestraft wird. Kann dieser Richter Gnade vor Recht laufen lassen? Er liebt seine Frau. Nein. Er muss ein gerechtes Urteil sprechen, ohne Ansehen der Person. Und nun hat der Herr Jesus durch sein stellvertretendes Sterben am Kreuz dem heiligen und gerechten Vater die Möglichkeit gegeben, seine unvorstellbar große Liebe zu den Menschen zu zeigen und zu beweisen. Der Herr Jesus hat diesen gewaltigen Wesenszug Gottes, seiner Liebe, die Türe geöffnet zu den Menschen, die eigentlich aufgrund der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes total verschlossen sein müsste. Total verschlossen. Verstehen wir das? Kannst du das nachvollziehen? Der Herr Jesus erfüllte die Gerechtigkeit Gottes, damit diese gewaltige Liebe des himmlischen Vaters uns, dich und mich, erreichen kann. Und er ließ sich alle Sünde aufladen. Alle Sünde aufladen. Wisst ihr, diese Zeit am Kreuz, wir wissen, es gab erste 3 Stunden und es gab einen zweiten Block von 3 Stunden. Und in den ersten 3 Stunden, was passierte da? Verhöhnung, Verspottung, Verlachen. Von allen, die vorübergingen. Verhöhnt, verspottet. Dieses Lamm Gottes, das ohne irgendeinen Eigennutz, das alles abgelegt hat, um uns retten zu können, an diesem Kreuz hängt. Durch und durch vom Feuer verzehrt wird. Dieses Lamm, verlacht, verspottet, verhöhnt. Das waren die ersten 3 Stunden. Und dann kamen die zweiten 3 Stunden. Das war die Zeit, als die ganze Sündenlast dieser Welt auf ihn gelegt wurde. Was ist in der Bibel ein Bild für Sünde? Finsternis, Finsternis. Die Sonne hat sich 3 Stunden verfinstert. Und das vor dieser Zeit, von diesen 3 Stunden, hat der Herr Jesus gesagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Was soll ich nun sagen? Vater, errette mich. Und was ist passiert? Der Vater hat sich abgewandt. Christus war zur Sünde in Person geworden. Gott hat sich abgewandt. Viele Menschen haben schon schrecklich gelitten, wurden gemartert um des Glaubens willen. Aber nicht ein einziger kann annähernd nur einmal das erleben. Sie wurden alle hindurchgetragen. Der Herr Jesus hat es verheißen. In den schrecklichsten Qualen hat er sie gehalten. Ganz eng gehalten und durchgetragen. Aber nicht so am Kreuz mit dem Herrn Jesus. Von Gott verlassen. Eines sollten wir heute beachten, mitnehmen aus dieser Predigt. Im Moment, jetzt, wo wir leben, und übrigens dies seit 2000 Jahren, im Moment zeigt sich die Liebe des Vaters zu allen Menschen ganz konkret darin, dass er jedem Einzelnen etwas gibt. Nicht für alle gleich viel davon. Was gibt er? Und zeigt damit seine Liebe. Jedem, Gläubigen oder Ungläubigen. Was gibt er? Zeit. Zeit. Eine Schonfrist, könnten wir sagen. Eine Schonfrist. Gnadenzeit. Wo nämlich die Sünde des Menschen ihn nicht sofort vernichtet vor Gottes Angesicht. Zeit. Um sich Gott zu unterwerfen, um Buße zu tun, ihn um die Errettung der Seele zu bitten, durch das vergossene Blut Jesu. Zeit, an ihn gläubig zu werden. Zeit, um als Kind Gottes zu wandeln und Frucht zu seiner Verherrlichung zu bringen. Dies ist schlussendlich der einzige Grund, warum du und ich noch am Leben sind. Denke unter diesem Aspekt über dein jetziges Leben nach. Was machst du heute noch? Was machst du morgen? Was würdest du alles noch so gerne machen? Was hast du so alles geplant? Da sind mir die Leute lieber, die ohne zu planen in den Tag leben. Wenn es nicht das Richtige ist, was wir planen. Der einzige Grund, dass du jetzt noch lebst, ist, weil Gott dir noch Zeit gibt, als sein Kind zu wandeln und Frucht zu bringen für ihn. Und ausgerechnet jetzt am Ende dieser verdorbenen Zeit, in diesen letzten Tagen, kommen diese Spötter. Ausgerechnet jetzt. Nicht die Ungläubigen sind diese Spötter. Nein, die Christen, die die Bibel haben, die sich Bibelchristen nennen. Ausgerechnet in dieser Zeit kommen sie. Und sie sind da. Sie sind mitten unter uns. Und sie spotten über den Gott der Bibel, über den Herrn, über diesen Herrn, dieser rückständigen, konservativen, weltfremden Bibelchristen, die sich weigern, beim Treiben und Begehren der heutigen coolen Welt mitzumachen. Sie spotten über die Verheißung einer Entrückung, eines kommenden Gerichtes. Nein, immer besser wird doch diese Welt. Immer mehr Reich Gottes werden wir sehen. Europe shall be saved. Das ist die neueste Bewegung innerhalb der Evangelikalen. Angestoßen von einem Schweizer. Manuel Traxel heißt er, glaube ich. Europe shall be saved. Er hat eine Vision gesehen, dass 5, 8, 10, 12, 15% aller Europäer Christen werden. Das Reich Gottes aufgerichtet wird in Europa. Spötter. Spötter. Er hätte sehr wohl ganz anderes zu tun, dieser Mann. Ganz anderes zu tun. Sie werden sich gewaltig täuschen. Das Gericht Gottes kommt. Es kommt. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Der Herr Jesus hat durch seinen Tod dem Vater ermöglicht, gemäß 2. Petrus 3, Vers 9 zu handeln. Seine Liebe zu zeigen, die sich unter anderem äußert in Langmut. Langmut. Er hat die Herrlichkeit des Vaters offenbart Und gleichzeitig hat er sie multipliziert, weil es nur durch sein Sterben möglich wurde, dass dieses gewaltige Wesen Gottes, dieser Charakter Gottes, der Liebe und der Gnade und der Barmherzigkeit für alle Menschen zugänglich wurde. Der Hebräerbrief sagt oder fragt, wo werden wir enden? Oder wie sollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Wie werden wir entfliehen? Der Gerechtigkeit Gottes entfliehen? Wenn wir ein solches Heilswirken Gottes missachten. Das geht genauso an uns, die Gläubigen. Wenn wir einfach unser Leben leben und unser Leben planen, die Zeit aufbrauchen in unserem Leben und der größte Teil dieser Zeit geht drauf für Dinge, die in 2 Jahren völlig vergessen sind, nicht mehr wichtig sind. Gott hat uns Zeit gegeben. Jeder von uns hat noch etwas Zeit. Wo stehst du mit deiner Zeit? Was tun wir mit unserer Zeit? Was tun wir mit unserem Pfund? Der Zeitpunkt kommt. Unausweichlich, wo der Herr uns ruft und fragt, was ist mit deinem Pfund? Zeig her, es gehört mir. Was hast du damit gemacht? Zum Beispiel mit deiner Zeit. Was hast du damit gemacht? Es ist eine Frage der Zeit und wir stehen an diesem Moment. Der Tod des Herrn Jesus hat uns diese Zeit verschafft. Wollen wir doch darüber nachdenken. Er hat uns errettet und erlöst durch diesen schrecklichen Tod am Kreuz, damit wir ewiges Leben haben. Aber das ist nur eine Seite. Er hat uns gleichzeitig Zeit verschafft, Schonfrist, um für Gott zu wirken. Und er hat niemanden dazu erlöst, um einfach gerettet zu sein in Ewigkeit. Nie und nimmer. Sondern er hat uns erlöst, um uns zu Gottes Eigentum zu machen. Leibeigene Christi, damit wir für ihn arbeiten. Weigen wir uns noch länger, für ihn zu arbeiten, unser Leben hinzulegen, weil wir meinen, wir würden es dann verlieren, wir müssen das doch behalten. Aber er gibt uns die Kraft dazu. Wir müssen unser Leben ihm geben, unsere Beugung vor ihm, unseren Glauben ihm geben. Er wird schon dafür sorgen, dass wir unser Leben für ihn einsetzen können. Aber er nimmt es niemandem, gezwungenermaßen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir an diesem Morgen für das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha. Auch wenn es schwer zu erfassen ist, wirklich in seiner umfassenden Größe, die Auswirkungen davon sind für uns schwer in seiner Größe zu erfassen. Und trotzdem wollen wir es einfach annehmen als dein Geschenk, als deine Gnade, Herr. Und auch die Tatsache, dass du uns gleichzeitig Zeit gegeben hast. Zeit, um in diesem neuen Leben zu wandeln. Herr, hilf doch, dass wir die Zeit nicht einfach für uns nützen, für uns brauchen, aufbrauchen, sondern dass wir in uns gehen, uns aufdecken lassen von dir, wo wir in den eigenen Wegen gehen und nicht in deinen Werken stehen. Herr, hilf du mir, vergib du alle vergeudete Zeit, alle Zeit, die keine Frucht wirklich gebracht hat für dich. Vergib du, Herr Jesus, und gib, dass es anders wird, dass ich persönlich die Zeit ausnütze, diese allerletzte und kurze Zeit, die noch bleibt. Hilf uns allen, Herr, uns zu prüfen vor dir. Und Herr, wir danken dir für deine Erlösung, für dein Leben, das du gegeben hast, und für die Tatsache der Auferstehung, dass wir zwar mit dir gekreuzigt sind, aber auch mit dir leben werden in Ewigkeit. Amen.